Day. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Ja. Was ist die Backstory diesmal von dem Pferd?
Ich bin ein Bremer Pferd. Hast du das gehört?
Ein Bremer Pferd.
Ein Bremer Pferd, ja. Weil ich heute aus Bremen sende. Mhm. Hat man gemerkt, ne? Ich habe das versucht, ein bisschen norddeutsch anzulegen.
Es klang so, als wenn ein Hund, eine Katze und ein Hahn auf deinem Rücken sitzen würden.
Richtig. Mhm. Das ist ein Stadtmusikantenpferd.
Wie schön.
Weil ich ja auf Tour bin und deswegen auch, wenn es ist so ein ganz leichter Hall zu hören vielleicht, weil ich in einem großen Konferenzraum im Hotel sitze und eben auch eine lustige halbe Stunde übrigens hatte, bis ich alles ans Laufen gekriegt habe, weil die haben ja extra mir einen Raum, wo ich einen LAN-Zugang habe mit Kabel und alles ganz, ganz super. Dann habe ich aber erstmal gesehen, dann habe ich das eingesteckt, habe mich eingewählt und dann kam mir mal, sie haben kein Internet. Wo ich dann merkte, hier sind 4 Buchsen oder 5 und nur eine davon funktioniert. Die musst du erstmal finden. Dann hatte ich sie und dann hatte ich alles eingewählt und dann kam, ihr Chrome-Browser ist not up to date. You must upload your Chrome-Ding. Dann habe ich das hier abgeloadet, 10-mal und nichts passierte. Und dann habe ich noch unsere liebe Redakteurin angerufen, Maria, und die sagte mir dann den Supertipp, schalt doch einfach mal aus und wieder an. Ja, und das hat funktioniert.
So. Ui, so eine aufregende Geschichte, gleich zum Reinkommen in die neue Folge. Das war ja knapp. Junge.
Ein bisschen Adrenalin hochpumpen am Anfang.
Der Thrill des Podcasts.
So ist das.
Wie sollen wir das noch toppen? Vielleicht mit der
Leute
Post?
Die Leute wissen ja nicht, wie aufregend so ein Podcast-Leben ist. Das müssen wir denen erstmal ein bisschen erklären.
Ja, das hast du. So. Du hast gerade alles gegeben an dieser Front.
Ich weiß.
Noch aufregender vielleicht unsere Post. Wir haben wieder wunderbare Post bekommen unter anderem und das hat mich wirklich gefreut. Schreibt uns Markus, der mit seinem Sohn Elias, der ist 8, immer auf dem Weg zum Taekwondo unseren Podcast hört und sein Sohn würde häufig schmunzeln über unsere Witze. Also schmunzeln finde ich schon immer gut, wenn man gemeinsam abschmunzeln kann. Der ist 8. Darüber sollten wir vielleicht mal nachdenken, auch bei der Wahl unserer Worte, dass uns 8-Jährige zuhören. Das ist auch eine Verantwortung für deren moralische Entwicklung und Sprachentwicklung.
Aber wenn die dabei hart abschmunzeln, finde ich das schon sehr cool.
Ja, oder?
Ja.
Aber das zeigt auch, dass wir wirklich so ein Lagerfeuer-Podcast sind, weißt du? So wie Wetten, das früher. Das kannst du mit allen Generationen kannst du uns hören.
Wir sind pures Family-Entertainment.
Ja, komplett. So.
Wir könnten auch auf Disney laufen.
Ja, so und jetzt kommt's. Warum es Markus und Elias in diese Folge heute geschafft haben, weil uns nämlich Elias, der 8-Jährige, einen Kalk- und Welk-Witz geschrieben hat und sein Vater Markus bittet uns, den vorzulesen. Und das machen wir sehr gerne. Der Witz geht so. Kalk und Welk streiten sich schon seit vielen Tagen. Das ist ein bisschen wie so ein Einstieg in so einen Ehewitz.
Woher wissen die das?
Das weiß ich auch nicht. Der Einstieg ist schon mal super. Kalk und Welk streiten sich schon seit vielen Tagen. Dann geht Welk in ein Putzwarenfachgeschäft und fragt den Verkäufer, wo haben Sie hier den Entkalker?
Hey, hallo.
Nicht schlecht, oder? Für 8, jetzt mal ehrlich.
Für 8 nicht schlecht und ohne ganz Scheiß. Frech.
Mhm. Der Elias, du.
Ey, das geht voll gegen mich.
Ich hatte auch den Eindruck.
Gibt's einen Entwelker?
Also da müsste man die entsprechenden Blumenwitzen sich noch überlegen. Aber hör mal, der kann doch übermorgen hier anfangen, der Elias, als Gagschreiber.
Ich sag mal top, vielen, vielen Dank, das ist echt ein guter Witz. Ja. Und das ist auch ein Trauma, muss ich sagen. Was meinst du, wie oft ich in der Werbung immer höre, der Kalk muss weg.
Klar.
Und so immer, soll ich sagen, das ist dann, denke ich immer, was habt ihr gegen mich? Ich habe euch nichts getan. Das ist wirklich hart.
Und dann sieht man immer so eine Grafik, wie der Kalk so aus dieser Klorollroten unten so rausgebröselt wird.
Weggeätzt. Und auch so, als wenn ich im Klo wohnen würde, weißt du, das ist so ein bisschen, finde ich immer.
Du bist schon ganz schön lange drin, also so gesehen.
Oft. Ziemlich hart. Und wir haben auch Post bekommen von vielen, das ist ja auch, was mich auch schockiert, ist immer, wenn wir mal so einen dummen Witz machen und irgendwas erfinden, dann kommt immer die Nachricht, gibt's schon. Also weißt du noch, den Dönergrill, den wir gesagt haben, für zu Hause, dass man das machen will, kam sofort die Mails wie, gibt's schon, kannst du alles machen, also ne, ist alles da. Letzte Mal haben wir über den Bratwurstdöner, da habe ich spekuliert, ob das nicht eine Idee war, schicken uns überall die Leute immer schon die Schilder, der wird schon überall in Deutschland angeboten, der Bratwurstdöner. Ja. Wie widerlich ist das, aber es gibt es, genauso wie auch die Currywurstpizza und so, die es jetzt auch gibt. Und erinnerst du dich an die Hotdog-Pizza, die wir gegessen haben?
Oh ja, das war
wovon Bastian Pastewka gekotzt hat im Auto.
Ja. Ja, wir haben im Fastfood-Bereich schon schlimme Sünden begangen, aber ich muss auch sagen, die Hotdog-Pizza, das war echt, das war unser persönlicher Tiefpunkt. Einfach eine Pizza mit kleinen Cocktailwürstchen und Remoulade plus aber der normale Käsewahnsinn. Ist und, ja klar, dass der Körper und, das nicht haben will.
Und auch diese, und die Röstzwiebeln und alles, aber vor allem diese leckere, eigentlich recht leckere Remoulade, aber die dann auf die Pizza verteilt. Und das war, als wir Wichser geschrieben haben, ne, da haben wir uns dann diese Hotdog-Pizza haben wir gegessen und das geht, das schießt dir die Magensäure derartig durch die Nase wieder hoch, dass Bastian dann eben erzählt hat, dass er im Auto auf der Heimfahrt plötzlich das Fenster runterkurbeln musste und aus dem Fenster gekotzt hat.
Ja, nach seiner Erzählung hat er uns noch zugewunken, wir standen wohl irgendwie unten und er fuhr dann ab und wir waren kaum außer Sichtweite, da hat er quasi in seine eigene Auslage gegürbelt.
Ich bin nur froh, dass er aber das Fenster hat er, glaube ich, noch aufgekriegt, oder?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe es bei mir behalten damals. Das zeigt, unsere Körper sind Gift eher gewohnt als der von
Pastewka. Aber mir war schlecht. Mir war,
ja, natürlich.
Mir war kotzübel danach, das möchte ich auch mal sagen.
Wie schön, also nicht, dass du diese Erinnerung noch mal hochholst, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also man muss nicht alles essen oder trinken oder so, was es gibt, was manchmal jetzt gut, auch mal was auszulassen. Das ist unser Tipp schon mal gleich hier am Anfang.
Für diese Woche, ja.
Ja, und dann weisen wir noch darauf hin, auf ein paar Dinge, wie erstens, man kann uns noch für den Podcastpreis anklicken und voten, damit wir überhaupt in die Finalwertung kommen. Ein paar Tage darf man da noch für Kalk und Welk, für die fabelhaften Boomer Boys klicken, damit wir endlich mal einen Podcastpreis gewinnen. Haben wir nämlich immer noch nicht. Und wir sind live. Nächste Woche sind wir live. Schon Pfingsten ist da nämlich. Und da machen wir ja zwei Abende in Berlin.
Mhm. Samstag und Sonntag. Pfingstsamstag sagt man, glaube ich, gar nicht, oder? Ich weiß nicht. Pfingstsamstag und Pfingstsonntag. Wir nennen sie einfach so.
Ja. Ja.
18. und 19. in Berlin.
Genau. Und am 19., ich weiß gar nicht, da könnte es noch ein ganz paar Karten geben, aber der 18. ist komplett ausverkauft. 19. weiß ich jetzt gerade gar nicht. Mhm. Und wenn ihr Fragen habt, wir würden nämlich gerne die erste Folge machen, wir auch so wirklich aktuell, tages- und wochenaktuell und auch überhaupt privat zu uns. Stellt uns Fragen. Schickt die an kalkundwelk@radio1.de. kalkundwelk@radio1.de oder gebt sie dann dort vor Ort ab. Wir möchten gerne auf der Bühne endlich mal Kontakt zu euch aufnehmen und eure Fragen beantworten.
Ja, ja, das ist immer schön. Beide Seiten werden enttäuscht sein. Es heißt ja, man soll seine Idole nie treffen. Ja, und ob man die Zielgruppe treffen soll, das werden wir dann nächste Woche sehen. Ne? Ich bin aber noch in freudiger Erwartung.
Ich weiß auch nicht, ob wir Idole sind, aber ich kann sagen, man sollte uns besser nicht treffen.
Das kann man schon. Unabhängig davon, wie gut man uns findet,
ja,
spricht wenig dafür. Ja, aber Fragen schicken wäre in der Tat schön, gern auch, egal ob zu, wie du schon sagst, irgendwelchen halb semi-aktuellen, ganz aktuellen Sachen oder auch private Fragen, Lebenshilfe. Nicht, dass wir uns mit irgendwas auskennen würden, aber das hält uns ja nicht ab, davon zu reden dann.
Nein, wir reden über alles, wir reden vor allem gerne über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben.
Am liebsten wie Bratwurstdöner.
Bratwurstdöner oder ähnliches. Und apropos keine Ahnung, ich muss eine persönliche Korrektur machen. Ich habe nämlich etwas Falsches gesagt, was mir sehr leid tut. Ich hatte erzählt, dass ich doch letzte Woche habe ich doch mich in die Hochkultur gewagt und habe Don Quixote mit dem Symphonieorchester live performt sozusagen. Und das war ganz toll und ich habe echt ja immer groß darum getönt, habe mit den Berliner Symphonikern und das ist totaler Quatsch gewesen. Ich entschuldige mich dafür in aller Form.
Es war ein Shanty-Chor in Wirklichkeit.
Es war von Lord of the Dance. Die haben auch
getan. Du bist mit Andy Borg aufgetreten in Wirklichkeit.
Nein, aber was ich nicht wusste ist, es gibt zwei Symphonieorchester in Berlin. Mhm. Und es waren nicht die Berliner Symphoniker, sondern das hervorragende DSO, das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Ja. Und ich habe totalen Müll erzählt, es tut mir leid, aber ich wusste es nicht. Ich bin so ein Banause, dass ich nicht wusste, dass es zwei gibt. Ich war einfach so stolz, dass ich in der Berliner Philharmonie mit dem Orchester spiele und habe Bullshit geredet. Entschuldigung, mein Fehler. Das ist, als wenn man sagt, als wenn man dich mit Oliver Pocher oder noch schlimmer mit Oliver Kalkofer anredet, nur weil du auch ein Oliver bist.
Ja.
Das war falsch. Also ich habe mit dem DSO und die sind ganz fantastisch, ein 100-köpfiges Orchester, DSO, Deutsches Symphonieorchester Berlin.
Okay.
Vielen Dank an meiner Stelle. Entschuldigung dafür.
Ja.
Entschuldigung.
Die sind so gut, dass nicht mal du die Veranstaltung runterziehen konntest. Das ist doch
Nein,
toll.
Die waren fantastisch und das ist mir sehr peinlich, dass ich das falsch gesagt habe.
Du hast dich jetzt auch klein genug gemacht. Ansonsten eine Besonderheit, wir zeichnen ja normalerweise diesen Podcast immer montags auf. Diesmal müssen wir aus Gründen, die letztlich eigentlich komplett auf Oliver Kalkofe zurückziehen, ja, müssen wir unseren Sonntag opfern für diesen Podcast. Wir tun es gerne. Gleichwohl ist es der Muttertag. Wir könnten jetzt mit einem frisch gebackenen Kuchen und einem Blumenstrauß bei unseren Müttern in der Tür stehen. Stattdessen reden wir hier miteinander. Hast du deiner Mutter heute schon persönlich gratuliert, Freundchen?
Nein, aber du bist doch auch froh, dass du da jetzt eine Ausrede hast, dass du nicht zum Muttertag vorbeikommen und zu Hause durchwischen musst, was ja man sonst eben
mal macht. Meine Mutter ist jeden Tag Muttertag. Hast du es geglaubt, kurz?
Nein, ne? Nein. Nicht eine Sekunde.
Ja, ja.
Nein, ich habe meine Mutter heute noch nicht angerufen, das werde ich aber noch tun, aber ich war diese Woche schon bei meiner Mutter, denn meine Mutter hat immer ganz kurz vor dem Muttertag Geburtstag.
Irre praktisch, ja.
Ja, und diese Woche war es ihr 90. Geburtstag.
Wow. Wow, ehrlich?
90.
Guck mal.
Das muss man mal sagen, das ist schon eine Leistung.
Dass man so alt wird, ja, natürlich.
Es ist, mit mir als Sohn und dann 90 Jahre durchhalten.
Guck mal, was du für gute Gene hast, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ich mache den Podcast noch, bis ich 100 bin.
Ja, ja, deine Mutter ist super. Liebe Grüße.
Ja, ganz liebe Grüße auch an dieser Stelle zum Muttertag und nochmal nachträglich zum Geburtstag. Aber ich werde mich nachher natürlich noch melden.
Ja, ich habe es zweimal versucht, Festnetz und Handy. Und meine Mutter ging nicht ran. Und dann habe ich meinen Vater angerufen, der meistens sich in einem anderen Teil der Wohnung aufhält. Und der meint dann, ja, die guckt Fernsehen und du weißt doch, wie schwerhörig sie ist. Und dann habe ich ihr eine WhatsApp geschickt und da hat sie sich auch gefreut. Das ist doch auch schön.
Ist außerdem auch richtig, man ruft doch dann die Mutter nicht an, ist doch klar, ist ja Muttertag, da geht die ja nicht selber ans Telefon.
Nein.
Sondern schickt dann den Vater vor, wie heute gehe ich mal nicht selber ans Telefon.
Heute musst du gar nichts machen, Schatz.
Nein.
Ja. Ja. Genau. Ja.
Also wir ehren an dieser Stelle alle Mütter dieser Erde und alle die Mütter, die uns zuhören und auch Männer, die noch Mütter werden wollen und alles, Mütter,
ja.
Mütter auf der Welt.
Ich habe heute gerade zufällig im Radio ein Feature gehört. Da ging es anlässlich des Muttertags darum, wie deutsche Paare, Ehepaare und auch sonstige Paare, die sogenannte Care-Arbeit, früher hätten wir einfach gesagt, das mit dem Haushalt teilen. Und da schneiden wir jetzt immer noch nicht so wahnsinnig gut ab. Man könnte auch sagen, wir schneiden sehr gut ab, weil wir uns nach wie vor vornehm zurückhalten. Beteiligst du dich an Haushaltstätigkeiten?
Natürlich.
Also in welcher Form?
Ich sag
die Pause war schon mal richtig gut jetzt.
Ich sag, was zu tun ist.
Oh.
Sag mal, da guck mal.
Das gibt Post.
In den Ecken.
Ah. Was? Oh, nein, das gibt Post.
Entschuldigung. Einer muss das im Überblick haben.
Ja, das ist, du bist so mehr im Managementbereich
tätig, was den Haushaltsmanagementbereich.
Schön.
Ja.
Ich gebe auch zu, ich bin auch nicht bei 50%, natürlich nicht ansatzweise, ich will nicht damit angeben, aber es gibt einen Tag, wo ich sicher koche und eigentlich zwei Tage in der Woche, wo ich einkaufe und koche. Das ist, schade, dass ich mich jetzt so hier selber loben muss, aber es macht ja sonst keiner. Aber ich, wie gesagt, ich gebe freimütig zu, das ist bei uns weit von 50-50 entfernt.
Ja, und welche zwei Tage ist das? Weihnachten, wo du dich immer verletzt mit der Geflügelschere oder so? Ne?
Ja, am ersten Weihnachtstag und immer am 29. Februar alle fünf Jahre. Nein, Montag und Samstag meistens.
Also in der Woche. Ach so,
in der Woche.
Ich dachte im Jahr.
Werktags, dachte, Montags und am Wochenende samstags.
Ja. Ich dachte, und dann immer einmal davon mit irgendeiner Verletzung, dass du danach dann für ein halbes Jahr erstmal wieder sagen kannst, ich kann ja nicht. Ich habe ja noch
diese Geflügelscheren. Ich würde so gerne wegen meinem Geflügelscherenunfall, an den sich die Hörer sicher noch gerne erinnern. Ja.
Ja, apropos Unfall, ich habe ja auch Unfall gerade. Ne? Also ich habe ja wieder mal ein kaputtes Knie.
Ja, also wir können aus beiden eigentlich einen Spin-off machen. Die erste Podcast-Spin-off wäre, Kalko versucht sich von irgendwo einzuhacken in seinen eigenen Podcast. Und das zweite ist, irgendwas mit Kalkofes Knien.
Warum?
Was ist es diesmal?
Diesmal ist es das andere Knie. Vor einem knappen Jahr war es das linke Knie, was ich mir beim Tanzen, beim Dreh, ne, Meniskus-Anriss geholt hatte. Jetzt ist es gewesen, jetzt hatte ich das rechte Knie. Hm. Und zwar das, was du auch noch kennst, mein Lieber. Du weißt ja, dass ich mir...
Die haben wir schon erzählt, was
beim Kegeln, ne, genau. Ja. Und so, da hatte ich mir innen mich verletzt. Jetzt war es außen. Und ich war im MRT und da stellte sich heraus, der Meniskus ist gerissen, aber schon länger. Deswegen hatte ich die ganze Zeit Schmerzen. Und das Schöne war... Dann habe ich Spritzen bekommen und so weiter, bin auf Tour, jetzt wieder mal auf Krücken und so weiter und kriegte am Dienstag noch einen Anruf vom Arzt, der dann sagte, ich habe noch mal reingeguckt. Es ist nicht nur der Meniskus gerissen, sondern auch noch das Kreuzband.
Oh, und jetzt?
Ja, jetzt ist alles im Arsch.
Was macht man jetzt? Schnipp, schnapp oder was?
Ich weiß es noch nicht. Nein, ich habe jetzt, also es geht, ich kann mit Krücken humpeln und es schmerzt im Moment nicht so doll. Ich kann mit Krücken humpeln, ja, sehr gut. Es tut im Moment nicht ganz so doll weh, aber ich muss jetzt ab jetzt, es wird eine längere Behandlung. Und was das alles heißt, erfahre ich erst nächste Woche. Mhm. Also ich tease mal hin, ich kann ja dann meine Krankengeschichte in den nächsten Wochen immer wieder, da haben wir so einen kleinen Arzt-Podcast auch hier. Ein
Spannungsbogen, das wäre mal was Neues.
Also es wird jedenfalls noch ein bisschen länger wohl gehen, aber richtig, also jetzt Doppelriss und Scheiße.
Mhm. Ja, ich hatte ja vor 2 Jahren, jetzt kommt ein richtiges alte Leute-Gespräch, da hatte ich ja auch meine Meniskus-OP an, ich glaube, am linken Knie, wenn ich es richtig erinnere. Und was ich daran allerdings geil fand, dass ich von dem Arzt, der das gemacht hat, das wird ja dann so sauber gemacht, geputzt quasi, dieses zerfledderte Ding da. Und er hat mir dann aus dem Inneren des Knies das quasi hinterher als Video geschickt, wie dieses weiße Gezuppel, was so ein bisschen aussieht wie so ein außerirdischer Wurm, der sich in dein Knie eingenistet hat, wie das so weggefegt wird. Das fand ich schon geil. Das habe ich auch vielen Leuten beim Essen und so gezeigt, die das aber eigentlich gar nicht sehen wollten. Das war mir egal, weil ich fand es interessant.
Muss man bei YouTube hochstellen, das wird der Hit.
Ja, das findest du bei YouTube, glaube ich. Nicht von mir, aber.
Ja, hätte man in der Heute-Show mal zeigen.
Stimmt.
Heute mal was richtig Lustiges.
Ja,
mein Knie.
Mein Knie von innen.
Ja, das ist echt toll. Ja, ich glaube, das wird bei mir auch noch sein. Reinigung, Spülung und so weiter, das kommt noch. Das wurde mir schon angekündigt. Und ob dann noch operiert werden muss und so weiter, werden wir sehen.
Weil das ist ja eine OP, aber minimal invasiv, mit Betäubung allerdings. Und ganz wichtig, falls du das auch machen lässt, weil ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich bin zu früh, habe ich die Krücken weggelassen. Das ist ganz schlimm, weil damit verlängert man die Scheiße. Hätte ich auch von alleine drauf kommen können, aber ich bin halt doof.
Ja, ich auch. Und das ist eben auch das ist die größte Gefahr übrigens, weil die ersten 2 Tage hatte ich so starke Schmerzen, dass ich gar nicht richtig gehen konnte ohne Krücken. Mhm. Jetzt geht es besser und dann wirst du übermütig, vor allem auf der Bühne oder so, ne? Dann denkst du so, ach komm, geht doch.
Ich kann doch schon wieder tanzen.
Kann doch schon wieder, ne? Ich mach noch mal, komm, ich mach noch mal einen kleinen Stepptanz, den ich sonst immer so gerne. Und so, und dann passiert dir was. Und das ist blöd. Also es sind ja meistens so die kleinen Bewegungen und die kleinen Sachen, die
es. Weißt du, was mir gestern passiert ist?
Nein, erzähl.
Ich musste, weil jemand anders auf Tour ist, den ESC gucken.
Oh nein. Vielen
Dank dafür, du Arschgesicht, wirklich. Also das war der schlimmste Abend meines Lebens.
Komm, letztes Jahr, bitte, erinnere dich, erstens, letztes Jahr habe ich geguckt und ich habe auch die Vorentscheidung, habe ich auch geguckt. Und da hast du dich schön zurückgelehnt.
Ja, aber du guckst sowas freiwillig, das ist der Unterschied, weil du Hilfe brauchst.
Sag mal, für was hältst du mich? Ich mache das nicht freiwillig. Entschuldigung.
Das weiß ich entschieden zurück.
Beleidigend. Nein, aber das habe ich immer gemacht. Jetzt warst du mal dran. Und jetzt erzählst du mir mal schön, wie es war. Das war doch bestimmt ein toller Abend.
Oh, ey, das zieht sich wirklich wie Kaugummi. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich wollte schon bei Dreisat Macbeth gucken. Irgend so eine super moderne Inszenierung. Habe ich zwischendurch mal reingesetzt aus Verzweiflung. Weil es dauert alles so lange. Sie müssen ja durch diese, sie haben ja jetzt ja so eine Punktevergabe zweigeteilt. Einmal die Jurys und dann das Publikum votet.
Gibt schon 100 Jahren, mein Lieber.
Ich habe es ja seit 100 Jahren nicht geguckt, aus Gründen. Aber um die Zeit zu schinden, bis das alles soweit ist, kommen, glaube ich, 3 oder 4 Durchläufe, wo der ganze Scheiß nochmal gezeigt wird. Dann kommen irgendwelche Musik-Acts zum Zeitschinden und das Bescheuertste ist, du guckst dann diese endlose Jury-Vergabe, das dauert wirklich gefühlt schon 7 Jahre und dann, wenn das Publikum dazugerechnet wird, deren Votes, wird ja alles nochmal komplett auf den Kopf und du denkst dann, wofür habe ich mir die Stunde vorher dann angeguckt? Das war komplett
für die Katz. Allem, das finde ich auch von dramaturgisch einfach immer blöd, diese Jury-Punkte, ne? Die im Grunde am wenigsten dann ausmachen am Ende, aber die werden immer riesig gefeiert mit der Schalte, da kommt dann jedes Land hin, erzählt das und dann werden die einzelnen Punkte noch gegeben und das dauert ewig. Und dann kommt das Publikum, was wirklich, wie du sagst, alles auf den Kopf stellt und das wird so hingerotzt. Das wird dann einfach nur so wump gezeigt und plötzlich macht das ganze Bild nur, dreht sich einmal alles rum. Das finde ich dramaturgisch einfach so schlecht.
Ja, aber sonst dauert es ja noch 3 Stunden länger. Das hat ja gestern schon bis 10 vor 1 oder so gedauert, jetzt ohne Scheiß.
Ja, das ist Entertainment. Das ist,
ja, Entertainment. Die einen sagen so, die anderen sagen nächstes Mal lieber eine Wurzelbehandlung. Also immerhin, das Positive zuerst hast du sicherlich längst gelesen. Wir haben diesmal einen sensationellen 12. Platz Deutschland.
Hervorragend.
Man könnte auch sagen, Norwegen hat uns den letzten Platz geklaut diesmal.
Ja, und England wieder, UK hat wieder 0 Punkte bekommen,
habe ich gehört.
Beim Publikum, ne?
Ja, das war ja, aber auch ein sehr spezieller Act. Hast du den gesehen
zufällig? Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur den Siegersong heute mir noch anguckt und auch unseren Auftritt, also den deutschen Auftritt, nicht von uns, wir waren ja gar nicht dabei, aber den Auftritt für Deutschland. Hm. Das habe ich mir beides noch schnell angeguckt und ich finde es auch toll, aber komm, jetzt mal echt Respekt. Ich habe ja auch, wie jedes Jahr habe ich ja einfach gehofft und mal gesagt, das könnte was werden. Hat wenigstens geklappt. Und ist das nicht schön? War denn gestern Abend ein Autocall so? Und haben die Leute so ein bisschen geschrieben, wir sind nicht mehr Letzter, wir sind nicht mehr Scheiße oder so? War das so irgendwie?
Also man merkt schon, dass du in deinem Leben noch keine Fangesänge erfunden hast, aber vielleicht fällt uns ja fürs nächste Jahr noch was.
Wir sind Mittelfeld.
Ja, das wir sind Mittelmaß. Scheiße, wir sind Mittelmaß. Scheiße. Ja, ich fand den Platz jetzt soweit völlig verdient. Also da waren ja natürlich viel furchtbare Acts dabei. Es gab einen Trend in diesem Jahr, der wirklich gerade bei dem Schnelldurchlauf, der dann auch nochmal so klar geworden ist, jeder zweite Musikact war eine Frau und genau 4 Tänzer, die im Hintergrund mitdancen und auf Stichwort immer weniger Klamotten anhaben. Das ist ja dieser umgedrehte Sexismus, der vollkommen okay ist, geradezu erwünscht ist. Und das war dieses Jahr wahnsinnig angesagt. Also Frau vorne und 4 Typen, die wild tanzen und dabei Textilien verlieren. Ja, also die alle gleichzeitig, denen allen gleichzeitig Klamotten wegfliegen. Der deutsche Act war angenehm im Vergleich auch mit unglaublichen Licht- und Bühneneffekten war
Feuer,
angenehm.
Er war sehr
schlicht. Irgendwer schrieb heute, das war so ein bisschen, als wenn in einem Möbelgeschäft singt, weil da waren so Regale abgebildet, die leer waren und die fingen dann an zu brennen. Also als wäre irgendwie, du würdest sagen, wo warst du früher, hast du gejobbt bei Möbel Unger?
Möbel Unger, ja.
Du singst bei Möbel Unger und auf einmal fangen die Regale an zu brennen. So. Das Bühnenbild. Aber das sollte halt auch nicht groß ablenken vom Gesang. Und der war ja wirklich okay und gut. Schon verdient. Also die Briten waren wirklich ein bisschen, die 0 Punkte sind ein bisschen hart, aber der Act war schon speziell, weil man hat gar nicht mehr auf den Gesang geachtet in dem Fall. Da waren so 5, 6 Typen, die in so einer Art Würfel, der sich aber gedreht hat, sodass sie manchmal scheinbar unter der Decke hingen und hatten dann letztlich auch alle nur noch so Schlüpper an. Und das wurde dann irgendwie in der Halle mit Kreischen und Freude quittiert. An den Fernsehgeräten war man, glaube ich, hauptsächlich verwirrt. Und ich habe auch bei der ganzen Nummer übrigens jetzt bis zum Schluss nicht verstanden, was davon war jetzt wirklich, war das alles live? Ich glaube nicht, weil da waren zum Teil so wirklich aufwendige, fast schon akrobatische Tanznummern. Und ich finde immer, wenn sich der Gesang dann gar nicht verändert, weißt du, wenn die einfach so durchsingen in perfekter Studioqualität, dann belehr mich eines Besseren. Aber wie soll das gehen? Das heißt, mein Gefühl ist, die haben einen Teil, so wie so ein Video eingespielt und dann gab es scheinbar einen Teil auf der Bühne drumherum live. Also habe ich mir das jetzt zusammengereimt. Vielleicht ist das auch Quatsch, aber ich fand es irgendwie komisch.
Das ist das Gleiche, wie ich habe ja erzählt gehabt, dass ich bei Madonna live war, die ja auch die ganze Zeit tanzt und macht und du hörst eben überhaupt nicht, dass sie irgendwie mal in Atemnot kommt oder ähnliches, dann weißt du schon, da ist nachgeholfen worden. Ich kann es dir sagen, ich weiß ja, wenn du tanzt und dabei sprichst, du kannst das gar nicht, also die dabei richtig singen oder sprechen, Luft
du kannst holen, sowieso nicht richtig singen, auch wenn du nicht tanzt.
Nein, übrigens. Und dann natürlich auch noch den Schmerz, wenn du dir das Knie verletzt, dabei weghalten, das geht ja gar nicht. Mhm. Ne? Das ist ja, das funktioniert ja nicht,
weißt du.
Und wenn also man tanzt, hat man danach ein kaputtes Knie.
Also was man mal loben muss, ist, sie sind, also die Umbauten sind ja schon gewaltig, weil jeder hat auch andere Sachen. Irgendeine Frau saß auf so einer Art künstlichen Felsen, der aussah wie früher bei der Augsburger Puppenkiste, die Insel mit 2 Bergen, nur in riesengroß sozusagen. Und die Umbauten mussten schnell gehen, weil diese Vorstellungseinspieler für die Nationen waren diesmal angenehm kurz. Also deswegen umso verwunderlicher, dass das bis kurz vor 1 gedauert hat, weil die Einspieler, die ja früher auch mal gefühlt 1,5 Minuten lang waren, waren jetzt noch so 20 Sekunden und die haben trotzdem jedes Mal den Umbau auf den nächsten Künstler geschafft. Also rein logistisch war das schon eine ziemlich gut gemachte Show. Aber irgendwie, bei mir springt nach wie vor kein Funke über, weil du hast entweder diese so Volksmusik angehauchten Sachen, wo dann so alte mittelalterliche Instrumente, so leierartiges Zeug und dazu kommen so Klagegesänge, wo du denkst, ja, wenn ihr keinen Bock habt, ihr müsst das ja nicht machen. Also wenn das jetzt wirklich so schlimm ist, wie sich der Gesang anhört und ihr so leidet, dann macht doch was anderes. Guckt doch auch Dreisat, so wie ich jetzt gleich. Also das finde ich. Und dann das andere ist eben dieser Hang zur Pyrotechnik, wo ich so denke, dass man hat schon immer den Verdacht, dass damit so die ein bisschen zugedeckt werden soll, dass das Lied eigentlich gar keins ist nach älteren Kriterien, ja, betrachtet.
Also so, und die sexy Dancing und so, wie du sagst und alles. Es ist immer schon, ja, es ist halt wirklich immer sehr viel vom mehr oder weniger Gleichen und sehr, und es ist jetzt halt so extrem bunt und so over-entertaining geworden. Ja, ja. Wenn wir so zurückgehen in die früheren Zeiten, ne, mit wir wissen ja, in den 80ern, als noch Nicole alleine mit ihrer Gitarre da saß und Ralf Siegel am Klavier und so, wie das früher war und wie sich ja auch man sich dann aufgeregt hat, wie es steht gar nicht mehr der Chanson im Vordergrund. Das war ja mal, ging ja mal um den Chanson damals. So. Und das ist jetzt halt, ist es wirklich so eine Overpop Entertainment-Geschichte, die einem auch irgendwie die Augen wegätzt. Und dann
ja, dabei und
passt. Ist, trotzdem ist es dann.
Und es kommt einem so ein bisschen vor, wie das ist ja am Ende nicht wirklich gecastet, weil ja jedes Land selber entscheidet, wen es schickt. Aber ich finde es schon auffällig, dass jetzt immer ein so ein Gothic-artiger, irgendwie leicht böse wirkender Act dabei sein muss. Und diesmal war das eben Irland mit Bambi Thug oder so ähnlich. Bambi Thug. Und die hat halt sich eine T-H-O-G,
so.
Thug, ja. Bambi Fuck.
Bambi Fuck fände ich gut.
Fuck Bambi.
Das guten
naja, das war dann wieder so, weißt du, so, ich bin jetzt wirklich das Gegenteil von einem Musikexperten, aber eben auch so auf super ja, diabolisch, fast schon Satanistenkult geschminkt. Auch das Lied, so, ja, ich weiß gar nicht, war das noch Death Metal oder, also wirklich wie so, das könnte eine Szene aus Das Omen sein und das sollte wohl auch genau den Eindruck haben. Die hat dann in so einem Pentagramm so eine Art Dämon scheinbar genagelt. Und ich habe nur darauf geachtet, dass der Dämon wahnsinnig schlechte Zähne hatte und dachte, da muss mal ein richtiger Experte ran. Mal so eine Zahnreinigung einmal im Jahr wäre auch für einen Dämon eigentlich eine gute Sache.
Das war vielleicht einfach was, so ein Euro-Exorzismus, der da einfach gedacht war.
Ja.
Dass du da irgendwie versucht hast, den
aus, meinst du, Irland will aus dem Teufel austreten oder was?
Oder so.
Ach so. Nein,
den Teufel zu vertreiben aus.
Ja.
Man weiß es ja nicht, was sie sich da alle bei denken.
Aber wie fandst du denn den Siegertitel von Nemo?
Ich fand den erstmal, also was ich spannend fand, war wirklich, dass man hier so etwas hatte, was nicht sofort so einheitsbreimäßig ist, sondern so eben ja ein Mix aus allen Genres. Hm. Da war ja so alles drin, ne? Von so ein bisschen Oper, Operettenanklänge über Rap, über Pop, über sonst was. Und das fand ich schon recht spannend. Und eben auch so genau dieser Auftritt, wo du eben auch alle Geschlechter quasi gleichzeitig mit umarmst. Du machst einen bunten Regenbogen-Performance und alles. Es war so von allem etwas. Aber war wenigstens dadurch erfrischend. Also es war auf jeden Fall was Neues. Anders.
Erstmal, dass das in so einem Jahr, wo ja der ESC so politisch war wie noch nie, dass dann am Ende die neutrale Schweiz gewinnt, ist ja schon fast eine ironische Fußnote. Ja. Aber ich glaube, das wäre auch ungerecht in dem Fall, weil im Vergleich, muss ich jetzt auch mal sagen, und ich habe diesen verschissenen Durchlauf wirklich gefühlt 10-mal gesehen gestern, war das für mich auch der beste Song. Und ich habe heute Morgen noch gelesen, die Schweiz hat wohl, nachdem die 3 oder 4 Mal im Halbfinale rausgeflogen sind, also gar nicht zu dem eigentlichen Act mehr zugelassen waren, haben wohl so eine Taskforce zusammengestellt, wirklich, wo dann auch richtig gute Songschreiber aus 3, 4 europäischen Ländern zusammengekommen sind in Klausur. Und das kam dabei raus. Und dann muss ich sagen, Hut ab, wenn das wirklich so gelaufen ist, weil diese Idee, eine Opernarie zu nehmen und das mit Drum und Bass und so zu unterlegen. Und am Ende kommt was raus, was sogar zumindest, finde ich, im Refrain fast schon Ohrwurm-Charakter hat, das ist nicht so schlecht. Also gerade im Vergleich zu dem Rest, was ich da sehen musste, war das schon verdient.
Echt. Ja, und vor allem, man sieht immer eigentlich das, und das ist ja auch das, wo haben wir ja auch schon öfter gesagt, was immer das Problem eigentlich sonst bei unseren Acts ist, auch wenn es diesmal eben ja zum Glück besser gelaufen ist, wenn du anders bist, du musst immer anders und neu sein. Und das war wirklich wieder mal was du nicht erwartet hast und was keiner kann. Und die meisten der Siegertitel oder viele jedenfalls waren es wirklich so, dass du sagtest, wie, ja, das war gerade mal was komplett anderes. Das war komplett gegen den Strich gebürstet. Und dann kommen immer alle und machen es nach. Und du hängst dann die alle, die ein paar Jahre nachhängen. Der Rest ist immer so wie Best of aus den letzten Jahren oder Worst of. Und wenn du musst die immer dagegen stellen. Und das ist gut. Und das ist, fand ich also sehr erfrischend, was ich gesehen habe danach.
Was gar nicht erfrischend war, gestern war natürlich das ganze Gebuhr immer, wenn Israel dran war. Also man muss das ja komplett respektieren, angesichts der Bilder aus Gaza, dass Leute auch von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen und sagen, also zumindest wenn sie einfach nur die Kriegsführung oder die Regierung Netanyahu kritisieren, das sollte ja abgedeckt sein von Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit etc. Aber im Rahmen so einer Veranstaltung die israelische Sängerin und Delegation auszubuhen, finde ich eigentlich, also nicht nur eigentlich, streich eigentlich, finde ich total bescheuert. Also es ist auch so ein Gratismut, was spricht man sich davon?
Ja, das hat mich auch ziemlich schockiert, also nachdem, weil ich das habe, man hat fast nichts anderes gelesen und auch fast nichts anderes gehört, also auch schon im Vorfeld, die ganze Zeit, ja. Und welches was fürs Sicherheitsaufkommen da sein musste und was es hinter den Kulissen gab.
Die israelische Sängerin musste quasi eben durchgehend im Hotel bleiben, was natürlich einfach furchtbar ist. Ne?
Das ist wirklich furchtbar und immer auch diese Schwierigkeit, wie es soll nicht politisch sein, manchmal denkst du, ja, du musst aber auch irgendwie was sagen können, aber hier sieht man, warum eigentlich der Grundgedanke ist, weil genau das darf nicht passieren und das ist, das ist wirklich böse gewesen. Und der Niederländer wurde auch entfernt, ne?
Da, ja, das war genau, das große Politikum. Ja, da muss man, glaube ich, sich sehr vorsichtig ausdrücken, weil das alles jetzt Hörensagen ist. Er hatte Streit mit einer Kamerafrau vom Produktionsteam des ESC da im Backstage, weil er wohl gesagt hatte, dass er unmittelbar nach Auftritt nicht gefilmt werden will. Das war irgendeine Probe. Und sie hat dann trotzdem gefilmt und dann habe er erstens irgendwie was gesagt und eine bedrohliche Bewegung auf sie zugemacht und sie hat ihn dann angezeigt und da gibt's halt so knallharte Regeln, dass wenn sowas dann wirklich auch unter Involvierung von Ermittlungsbehörden, Staatsanwaltschaft, Polizei geregelt werden muss, dann kann man da nicht mehr teilnehmen. Also, aber was da jetzt genau passiert ist, weiß niemand.
Weil das liest sich, also ich habe das nur auch mitbekommen, weil ich ja quasi nur so ein bisschen im Internet die Sachen verfolgen konnte. Und habe auch immer wieder, wenn du es gelesen hast, hast du eine andere Geschichte gehört, die ist wieder mal ganz anders beleuchtet und man weiß halt nicht, was wirklich geschehen ist. Also da hält man sich
dann abwarten müssen. Also was ich schon interessant finde, ist, also erstmal, wir freuen uns tierisch, Platz 12, das ist ja jetzt schon nach den Jahren davor ein großer 12 Erfolg.
12 ist die neue 1.
12 ist gefühlt die neue 1. Man muss aber dazu sagen, Platz 12 verdankt sich doch ganz klar der Jurywertung. Also bei den Jurys haben wir gut abgeschnitten. Beim Publikumsvoting haben wir insgesamt, und wir reden hier von 25 Nationen, die uns Punkte hätten geben können, haben wir insgesamt 18 Punkte bekommen. Das ist super wenig. Gut, England hat 0 bekommen, wenn das der Maßstab ist. Ja. Aber andere haben halt 180, 200, 300 Punkte bekommen beim beim Publikumsvoting und 18. Man könnte schon wieder den Eindruck haben, und man versteht es einfach nicht. Was? Wir sind's doch. Hey, wir sind's. Hey, warum mögt ihr uns denn nicht?
Eben. The nice Germans.
It's us, the Germans. Yes. We love you. We love you all. Yes. Hat doch damals unser Minister Schmidt oder wie ist der noch? Nee, nicht Schmidt, Müller, genau, der von der CSU. We love you all. Germany, we love you all.
Das ist sehr traurig, ehrlich. Ja. Ich weiß nicht, was wir für ein Imageproblem da gerade haben. Aber trotzdem, wir freuen uns und gratulieren auf jeden Fall für den gelungenen 12. Platz. Und jetzt der Weg nach oben ist offen. Ne, wir haben jetzt erstmal dieses Trauma und abgeschüttelt und diesen Fluch des letzten oder der letzten drei Plätze, der ist jetzt von uns geplatzt.
Und ich sage mal abschließend, die nächsten drei ESCs kannst du dann wieder gucken, falls wir da noch Podcast haben.
Ne? Ja, das ist wieder mal fair von dir. Du machst die nächsten drei machst du und dann
fünf ausfallen
und dann mache ich mal wieder ein.
Das ist wie mit Menschen- und Hundejahren. Für mich fühlte sich das an, als hätte ich 7 ESCs geguckt gestern, weißt du?
Danke.
Das wirst du büßen.
Ansonsten, ich schon durchlitten habe da von der ganzen Scheiße in meinem Leben.
Echt, ich versuche den Satz kurz zu einem Ende zu bringen. Ansonsten war das eine angenehme Woche hier bei mir in Westdeutschland. Weiß nicht, wie es bei dir war. Und zwar im Sinne
Bremen
von...
Bremen ist auch Westdeutschland.
Ja, stimmt, du bist ja heute nicht in Berlin. Entschuldigung,
das habe ich vergessen. Ja, das wollte ich einmal sagen.
Ja, gut. Es war angenehm, super angenehm zu fahren, weil alle weg waren. Wir haben jetzt 2 Brückentagswochen hinter uns. Also ich habe es auch hier bei uns in der Straße, wo ich wohne, gesehen. Kriegst du hier nie einen Parkplatz. Es war auf einmal alles frei. Dadurch, dass wir in der einen Woche ja den 1. Mai hatten und letzte Woche den Vatertag, haben die Leute wieder die Chance genutzt. Und wenn du das dann siehst, wie viele Leute dann doch wirklich richtig weg sind, mitten im Mai, dann denkst du, ja, so schlecht geht's doch vielen Leuten gar nicht, wie man so bei der, sagen wir mal, Nachrichtenlektüre annehmen könnte. Oder wenn man es immer heißt, wir sind alle so wahnsinnig scheiße drauf. Also Urlaub wird schon noch sehr gerne gemacht.
Es war aber gerade auch dieses Jahr ein spezieller Fall, muss man ja mal sagen, weil also mit 1. Mai und Muttertag und dass auch der Vatertag vor dem Muttertag stattfindet und sich das so bündelte in diesen 2 Wochen mit so vielen freien Tagen. Mhm. Das ist auch nicht normal. Sonst ist der Vatertag ja eigentlich immer später. Nach dem Muttertag und das irgendwann. Aber jetzt war es wirklich ja, es waren ja nur Brückentagswochen.
Ja, das angeblich so schlecht gelaunte Deutschland im Brückentagsglück. Und wenn das die Stimmung aufhält, ist ja auch schön. Andere leiden allerdings darunter. Overtourism ist gerade überall das große Thema, dass so die beliebten Touristenregionen, gerade für so Stadtausflüge, die ja immer beliebter werden, die haben so langsam so ein bisschen die Schnauze voll. Da gibt es ja 2 aktuelle Beispiele. Das eine ist Venedig, die jetzt diese 5 € Tagesgebühr nehmen und damit auch schon innerhalb weniger Wochen gleich mal die 1. Million schon eingenommen haben. Da kann man sich mal ausrechnen, wie viele Leute da so am Tag hinkommen. Und ganz aktuelle Meldung, Mallorca versucht jetzt noch mehr gegen die Sauftouristen zu machen. Neue Verordnung, man darf jetzt an öffentlichen Plätzen und an Stränden, darf man keinen Alkohol mehr zu sich nehmen. Also zumindest offene Bierflaschen oder Dosen können, Achtung, jetzt wird's auch für dich interessant, mit Bußgeld zwischen 500 und 1500 Euro geahndet werden.
Nein.
Ja, ja.
Das ist doch nicht mehr mein Mallorca. Da kann man doch, das darf man doch nicht machen. Ja. So gegen die Menschenrechte, das ist gegen die Menschenwürde.
So war auch die Reaktion von vielen deutschen Kegelvereinen. Die sind jetzt alle tödlich beleidigt. Und ja, das ist ja auch so eine Tradition. Ich weiß nicht, ob du das mal mitgemacht hast, aber ich war vor, das ist bestimmt auch schon 15 Jahre her, gab es, als die Bundesliga noch bei Sat.1 lief, sind wir nach der RAN-Saison mit der ganzen Belegschaft auch nach Malle für 2-3 Tage. Und ich muss sagen, alle anderen Menschen in dem Hotel taten mir wirklich von Herzen leid. Da waren auch Familien, die sehr schnell festgestellt haben, wir haben einen furchtbaren Fehler gemacht. Und da habe ich mich sehr geschämt. Ich selbst, wie du dir denken kannst, war 3 Tage stocknüchtern. Aber das ist schon eine sehr spezielle Form von Spaß. Und ich verstehe das auch, dass gerade Leute, sagen wir mal, auch so Saisonabschlussfahrten gibt es ja ganz viel von so Amateurvereinen und so. Ich verstehe den Spaß daran total. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass es in solchen Regionen, wo solche Ausflüge hingehen, der Bevölkerung irgendwann mal auch reicht, dass die sagen, ja, das mit dem Geld ist echt schön, aber die Kollateralschäden sind nicht unbeträchtlich.
Ja, und auch nicht nur für die Menschen, die da wohnen, auch für die Urlauber. Also es ist ja so ein Trend eben, der wirklich jetzt dahin geht, dass irgendwie jedes Gebiet, was irgendwie mal als Urlaubsgebiet einfach auch zur Entspannung und zur Erholung mal anfing, dann jetzt immer mehr für den Massentourismus geöffnet wird und dann auch immer mehr für eben so zu einer Partymeile wird. Und irgendwann, wenn du irgendwo bist und du willst eben, also der eine Teil möchte feiern im Urlaub, der andere möchte ja aber auch sowas wie ein bisschen Ruhe oder Entspannung haben. Und andere, die dort leben, möchten da auch einfach wohnen. Und wenn dann die ganze Zeit nur gesoffen und gegrölt wird und die Musik auf voller Lautstärke und so, dann macht das schon kann das eine ganze Gegend auch kaputt machen. Also
ja, und es ist ja auch mittlerweile so, ich war ja letztes Jahr nach langer Zeit mal wieder in Amsterdam. Auch an einem richtig schönen Wochenende im Mai, weil wir uns da einen Auftritt von einem amerikanischen Komiker angeguckt haben und du konntest dich nicht mehr selbstständig bewegen. Du wurdest gegangen in dieser Menschenmasse und dass dann die armen Ureinwohner von Amsterdam zwischendurch schon so exotische Ideen hatten und die Idee gab es wirklich, einfach ein zweites Amsterdam für die Touris noch mal ein paar Meter weiter links oder rechts aufzubauen. Ich kann das total nachvollziehen, weil das ist so nervig, wenn du wirklich dich bei jedem, du konntest dich nicht mehr umdrehen neben manchen Grachten und muss es dann auch immer noch aufpassen, dass dir nicht ein Fahrrad zu Klump fährt. Das ist ja keine Lebensqualität mehr dann.
Nein, und ich habe jetzt gehört, also ich war vor 2 Jahren oder was, war ich in Barcelona außerhalb der Saison und fand es wunderschön und dachte so, ach wie herrlich, auch weil da noch so ein bisschen du das Gefühl von Platz und Ruhe hattest. Und jetzt habe ich auch gelesen, dass Barcelona auch unter den Top 3 oder 5 Städten ist, die sagen, sie können nicht mehr, Nein. weil die Leute sich da so durchschieben und alles so überfüllt ist. Also das ist echt ein Problem. Und anderes Problem ist natürlich, dass man als Tourist sich über Touristen aufregt. Also ich meine, wir, die dann da sind, sind ja auch als Touristen unterwegs. Was machen denn diese ganzen
Touristen? Warum sind die alle hier, wo ich bin? So eine Frechheit.
Das ist ja auch so ein Dilemma. Aber klar, du musst das irgendwie begrenzen. Nur wie machst du das? Also in Venedig haben sie ja diese 5 Euro auch nicht deswegen gemacht, weil sie damit Kohle verdienen wollten. Sie wollten die Leute ein bisschen abschrecken. Aber 5 Euro, sagen sie, ja Gott, ne, ja, da kann ich, also wenn du weißt, dass da sowieso schon ein Espresso 20 Euro kostet, dann schrecken dich diese 5 Euro auch nicht ab.
Nein.
Aber was machst du,
um das zu machen? Es ist super schwierig. Es ist ja super schwierig, weil ich meine, meine Söhne sind jetzt zum Glück alt genug und was das angeht, gehen die natürlich auch nicht mehr mit uns in Urlaub. Aber solange man zum Beispiel an Schulferien gebunden ist, kann man ja auch nicht sagen, ich glaube, ich mache das mal im Oktober, das ist viel schöner. Ja. Ja, also das ist, ja, da wären sogar noch Herbstferien, fällt mir gerade auf. Aber es gibt halt viele Jahreszeiten, die toll wären für solche Ausflüge, die dann eben für viele Leute nicht gehen. Das Problem ist aber ja nicht nur, dass es, um auf die Einheimischen zurückzukommen, dass es so wahnsinnig voll ist, sondern natürlich gehen dann auch in manchen beliebten Gegenden auch die Mieten hoch. Das hat dann mit Airbnb oder anderen Vermietungskonzepten zu tun. Und dann sagen die natürlich, die da immer schon waren, weißt du was, wir fanden Barcelona auch schon immer schön. Auch die Barcelonesen wollen in Barcelona sein. Hier muss irgendwas passieren. Auf den Kanaren gab es große Demos. Also das ist ein Riesenthema. Aber keiner hat so eine richtig gute Idee, wie man das steuern will. Ne?
Naja,
also.
Das fing ja immer auch an, dass du dich erst freuen sich alle mit Tourismus, ne, machst du viel Geld, bringt ja auch was, ist auch toll. Und nach kurzer Zeit merkst du eben, ja, du hast das nicht mehr im Griff. Also es hat sich einfach verselbstständigt und du kannst es nicht mehr stoppen. Und wenn genau das passiert, dass dann dass eben die Einheimischen nicht mehr da wohnen können, wir haben es ja in Deutschland auch, zum Beispiel auf Sylt und auf in verschiedenen Urlaubsgebieten jetzt schon, wo die Menschen, die da eigentlich gewohnt haben, nicht mehr wohnen können, weil alles wird zu Airbnb, alles wird zu irgendwelchen Ferienwohnungen. Und die Leute, die da arbeiten auch, du brauchst ja auch Menschen, die da noch arbeiten und irgendwas tun, die können da nicht mehr wohnen und können da nicht mehr leben. Das ist echt ein Problem.
Es gäbe natürlich eine Lösung, die, wenn man begreift, dass man durch seine unnötige Attraktivität Touristen anzieht, muss man einfach versuchen, hässlicher zu werden. Ich sag mal so, Peine und Gütersloh haben das Problem nicht, ne, wo wir herkommen.
Das ist richtig, aber
mit Overtourism.
Ich weiß auch nicht, aus Bremen.
So schön ist das. Auch schon,
pass auf, wir sind auch nicht die Schönsten, ne? Und die Leute kommen trotzdem zu unserem Live-Auftritt. Obwohl es reichen würde, uns zu hören. Ich sag jetzt mal, du kannst mit Hässlichkeit kriegst die Leute auch nicht alleine abgeschreckt.
Okay.
Ja, was machen wir da?
Ja,
können ja auch nicht, also, wir können ja auch nicht noch dicker werden oder so und die kommen trotzdem noch. Was tust du? Ist in der Stadt auch. Kannst ja die Städte nicht einfach ganz scheiße werden lassen.
Ja, also der Vergleich hinkt mehr als du im Moment, aber trotzdem. Was natürlich gerade ein Trend ist, weil du die Preise angesprochen hast, die ja sowieso jetzt überall dann auch hochgehen. Hast du gelesen, Deutschland hat, es gibt einen regelrechten Camping-Boom, den gibt es schon etwas länger, aber der boomt jetzt nochmal zusätzlich. Also erstens ist Deutschland wieder der beliebteste Urlaubsort der Deutschen auch in diesem Jahr und die Leute sind vollkommen wild auf Camping. Also in allen Variationen von Camper, also die sich's leisten können, kaufen sich da irgendwie so eine rollende Fünf-Zimmer-Wohnung und andere sind halt mit dem Wurfzelt zufrieden. Das ist der Megatrend. Hast du jemals Campingurlaub gemacht in deinem Leben?
Also ich habe mal mit 18 oder 19, so während der Schulzeit, habe ich ein oder zweimal beim Camping mitgemacht, ja.
Mitgemacht? Wie habe ich mir das vorzustellen, mitgemacht?
Ja, ich bin nicht alleine in den Wald gegangen und habe da gecampt und gegen Bären gekämpft und dann irgendwie versucht da zu überleben, sondern in einer kleinen Gruppe. Also mitgecampt, ne? Also das, wir waren so zu mehreren und haben gecampt und sind so mit 2, 3 Zelten oder so hin. Aber es war, wir hatten im Garten eine Zeit lang auch, weil man damals schon dachte, das ist aber exotisch. Da hatten wir im Garten ein Zelt stehen. Und da habe ich mich dann mal irgendwie einen Nachmittag habe ich dann da verbracht und so gedacht, wow, das ist aber jetzt echt cool. Dass ich hier so in der Wildnis.
Wie ein Indianer, hätten wir früher gesagt. Ja.
Hab mir eine schöne Fanta von drinnen geholt und mich dann da in mein Campingzelt.
Aber das kann dir ja jeder sagen, der, ich glaube, das ist die Geschichte zieht sich durch. Alle, die Kinder haben, wissen, es gibt immer die Phase, wo die sagen, wir wollen unbedingt mal im Garten schlafen. Und du weißt ganz genau, never ever bleibt ihr die ganze Nacht im Garten. Das ist dann immer so eine Stunde, dann macht irgendwas und dann stehen die direkt wieder und klopfen an die Scheibe. Das kann man komplett vergessen. Die haben dann ihre Süßigkeiten aufgefressen und dann ist auch genug Abenteuer und dann stehen sie vor der Tür und wollen
aber
wieder
so
in ihr Zimmer.
Richtig campen ist ganz furchtbar, finde ich auch. Also war nicht meins, ich kann Leute ja auch verstehen, wenn du es magst, aber was mich halt auch genervt hat, diese Gemeinschaftsduschenplätze und weiß nicht was alles. Hm. Ich bin nicht zu verwöhnt, muss ich auch einfach zugeben. Ich bin da nicht.
Warst du immer schon zu verwöhnt?
Ja, ich glaube schon. Also nicht verwöhnt, aber dass mir das nicht so gefallen hat einfach, dass ich so dachte, muss ich das so haben, wenn ich das doch irgendwie zu Hause eigentlich schöner haben kann. Vor allem, du hattest ja auch meistens, wenn du Camping warst, keinen Fernseher dabei oder irgendwie sowas, ne?
Also na, es gab Leute, die hatten so kleine tragbare mit Antenne in schwarz-weiß, kann ich mich erinnern. Also ich hatte direkt nach dem Abi, hatte ich mit Freunden echt einen schönen, ausgedehnten Campingurlaub, wie sich das gehört, durch Frankreich irgendwie bis nach Spanien rein und so. Wirklich viele Wochen. Und das, was daran natürlich toll ist, also erstens diese Unabhängigkeit, die man so entdeckt, dann so rund ums Abi, einfach in dem Alter, dass man auch irgendwie, weil man ja wusste, ja gut, im Herbst fängt irgendwie Zivildienst oder Bundeswehr an, jetzt gehört der Sommer noch uns, dass man so endlos Zeit hatte und einfach, wenn es irgendwo schön war, ist man da geblieben. Das war ja auch noch nicht ganz so überfüllt auf den Campingplätzen. Heute musst du dich ja, glaube ich, auch auf sicher schon ewig vorher anmelden, damit du da überhaupt deine Stellplätze kriegst. Und damals konntest du echt noch so rumfahren und wenn es irgendwo doof war, ist man weitergefahren. Also an dieses Lebensgefühl erinnere ich mich gerne. Also auch gerade Südfrankreich und so fand ich da schon toll, auch gerade eben mit Freunden und so. Unabhängige Urlaub ohne Eltern und so. Aber ich muss echt sagen, bei mir kam der Moment, wo ich merkte, ich bin jetzt zu alt für diese Scheiße, kam bei mir, das kann ich sehr genau datieren, schon 1989, also mit gerade mal 23 saß ich, da war ich auch mit meiner damaligen Freundin und einem Freund unterwegs und wir saßen, es war affenheiß, wir waren an der Algarve, an so einem Campingplatz, hatten Riesenprobleme, unser dusseliges Zelt aufzubauen, weil das so ein ausgetrockneter Sandboden war, wo die blöden Heringe immer wieder rausgeflutscht kamen. Und dann saßen wir da genervt vor diesem immer wieder zusammenbrechenden Zelt und haben Ravioli aus einem Campingkocher aufgewärmt gefressen. Und da hat eine Stimme in mir gesagt, das machst du so nicht mehr. Wenn du es dir irgendwie leisten kannst, machst du das nicht mehr. Also ich fand auch diese, wie du schon sagst, diese Waschhäuser wahnsinnig deprimierend, wo die Leute dann so mit ihrem Kulturbeutel unterm Arm morgens so hinschlurfen und du weißt genau, der geht jetzt kacken. Ach, verdammt. Ich fand's schlimm. Und apropos, wenn wir schon bei dieser Art Geschichten sind, ich weiß noch, wie ich einmal dann auch bei diesem letzten Urlaub dahin kam, man musste immer dann auch anstehen, weil es nur wenige Duschen gab. Und dann stand ich da an und eine Dusche war frei. Und ich sag so zu einem anderen Deutschen, sag so, hä, da ist doch frei, warum geht ihr denn nicht rein? Geh doch rein, sagte die dumme Sau. Und ich gehe da rein und da hatte doch wirklich, und ich bin ohne Brille damals schon fast blind gewesen, hat doch irgend so ein Arschgesicht Nummer zwei auf den, das war so, da war so ein Holzlattenrost über dem Abfluss der Dusche und da hatte einer wirklich so eine Riesenwurst draufgelegt und ich wäre da um ein Haar reingetreten und bin dann raus, haha, sehr lustig und die ganze Schlange hat sich natürlich beömmelt, weil ich da beinahe, das ist das Niveau auf Campingplätzen, da habe ich mir gedacht, nicht mehr mit mir.
Na, ich kenne das ja nur, dass man in Schränke kackt eben. In Peine gehst du wenigstens in ein Möbelhaus und kackst in den Schrank. Und bei dir muss man irgendwie auf dem Campingplatz in die Dusche machen.
Ja, aber das ist widerlich.
Wie degeneriert kann man sein? Das ist echt ekelhaft, das ist nicht schön. Aber auch dieses, also Camping ist ja auch, wie du sagst, wenn du dann immer bist an der Algarve und du bist irgendwo, das ist cool und du hast schönes Wetter und so, ist ja toll. Aber was man ja nicht vergessen darf, wenn du so einen Campingurlaub hast, hast du ja auch mal Tage, wo es einfach pisst wie Sau und es ist arschkalt und du liegst da und du hast nur, du liegst auf dieser komischen quietschenden Gummimatratze irgendwie in so einem feuchten Schlafsack und also ich finde, das
liegt aber an dir, wenn der feucht ist.
Aber wenn es regnet und
ach so von außen feuchten.
Ja, das ist, dann merkst du so wirklich auch die negativen Aspekte vom Camping, dann ist so plötzlich diese ganze Romantik weggewaschen.
Ja, also wie gesagt, ich kann mich an das Lebensgefühl erinnern, an dieses Unabhängigsein und ich kann auch total verstehen, gerade wenn man Kinder hat, die lieben das einfach. Also wir haben ja auch schon in Kanada Urlaub gemacht, da gibt's ja diese Nationalparks, die sind dann, finde ich, viel schöner, was das Zelten angeht, als so ein klassischer deutscher Campingplatz, weil da ist dann irgendwie für dich Brennholz vorgehauen und es ist, ja, ansonsten gehst du dir aber nicht auf den Sack, da ist dann so viel Platz, dass du auch nicht ins Waschhaus musst und all diese furchtbaren Sachen. Also es gibt schon tolle Formen von Camping und ich glaube, dass sich natürlich auch das Equipment seit unserer letzten Campingversuche massiv weiterentwickelt hat. Man muss heute nicht mehr auf so einer Isomatte liegen, von der man dann 9 Jahre Rückenschmerzen hat hinterher. Also da hat sich schon viel getan. Vielleicht sollten wir dem eines Tages nochmal eine Chance geben. Also was ich glaube ich ungern machen würde, ist irgendwann auf so einen Camper umsteigen, weil mein räumliches Sehen ist so schlecht, ich würde, glaube ich, jeden Tag 300 Außenspiegel von anderen Fahrzeugen abfahren, wenn ich damit...
Aber das haben wahnsinnig viele. Ich kenne ganz viele Leute, die so einen Campingwagen haben, und die sind ja, haben sich ja auch sehr verändert. Ist ja auch eben nicht mehr so wie früher, wo du so einen Campinganhänger hattest, ne, wo du dann gibt's so eine kleine Markise irgendwie vorgezogen hast. Heute sind's ja aber eigentlich so All-in-One-Mobile, und wo du auch dann irgendwie noch ein kleines Motorrad, also noch so ein kleines Extra-Teil noch daran bauen kannst und weiß nicht, die sind ja schon ziemlich, da gibt's schon coole Sachen, ist aber auch nicht meins, würde ich auch nicht meinen. Ich meine, ich fahre ja selbst so nicht richtig Auto.
Wollte ich gerade sagen.
Möchte jetzt wirklich nicht mit dem Campingwagen
irgendwo durchbrettern. Das geht Tote bei dir, ja.
Nein, das möchte ich auch alles nicht. Also nein, ich bin auch so gesehen schon sehr lange raus aus dem Camping-Business, aber es ist eine, wer es möchte, eine schöne Sache, und es wird halt
wir auch erlauben das. Wie großzügig wir erlauben von das. Uns.
Es wird ja auch wirklich, wie wir festgestellt haben, immer schwerer, irgendwo was zu finden, und der einzige richtige große Vorteil, den ich auch heute noch sehe, du kannst dir vielleicht noch, wenn du nicht unbedingt auf einem überfüllten Campingplatz fährst, sondern dich wirklich irgendwo hinstellst, wo du so ein bisschen noch Freiheit, ne, so wie du an der Algarve-Küste oder so, irgendwie cool hinstellst, dann ist es schön, glaube ich. Dann kannst du es auch schön haben, wenn du ein bisschen Ruhe noch suchst, und die findest du sonst ja kaum noch.
Ja, genau. Also wie gesagt, das wird dieser Trend ist absolut nachvollziehbar, und es gab Lebensphasen, wo ich da auch drauf abgefahren bin. Irgendwann beschloss ich auszusteigen, vielleicht steige ich irgendwann nochmal wieder ein, wer weiß es.
Ja, so, und mit dieser Aussteigergeschichte von Oliver Ecke,
aus dem heutigen Podcast.
Du bist quasi als Aussteiger aus der Aussteigerszene, also so quasi der Aussteiger. Mhm. Ja, und jetzt ist kein Brückentag mehr. Jetzt ist eigentlich vorbei. Für mich ist weiterhin Krückentag, aber ansonsten haben wir nichts mehr. Ne? Jetzt geht's wieder los mit Arbeiten.
Jetzt beginnt eine ganz normale Arbeitswoche für dieses brückentagsverwöhnte Volk da draußen.
Entschuldigung,
es muss mal wieder was getan werden. Ja, Pfingsten.
Nächste Woche ist Pfingsten, mit Pfingstmontag. Ja.
Stimmt.
Ah, ich erzähle nur Scheiße. Wir hören auf. Ich
arbeite ja trotzdem weiter. Also für mich ist auch Pfingstmontag ein normaler Arbeitstag, aber ich mache es ja gerne. Und wir sehen uns dann an Pfingsten. Wir sehen zumindest die Lust haben, live vorbeizukommen in Berlin, und alle anderen hören uns einfach. Das ist auch schön. Manche sagen sogar, das ist schöner. In diesem Sinne, bis bald.
Tschüssi.
Tschüss.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.